Schönen guten Morgen von meiner Seite. Wenn man sich die Geschichte Israels im Alten Testament betrachtet, so ist es ständiges Hin und Her zwischen klarer Gottesnachfolge. Das ist zum Beispiel Josua mit der Aussage, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und auf der anderen Seite, schon zur Zeit der Wüstenwanderung, erleben die Israeliter ganz klar Gottes Hilfe und Beistand, lassen aber kaum eine Gelegenheit aus, sich zu beschweren über Hunger, Durst, Entbehrung und scheuen sich auch in ihrer Abhängigkeit von Gott trotzdem nicht davor, sich komplett von ihm abzuwenden. Gar nicht lange Zeit, nachdem Josua große Teil vom versprochenen Land mit Gottes Hilfe erobert hat, stehen die Israeliter wieder in einem Konflikt. In der Zeit der Wüstenwanderung waren sie mehr oder weniger isoliertes Volk. Danach im Land Kanaan, da gab es eine klare Zuordnung, die einzelnen Stämme, sie hatten Gebiete. Und dann war da noch das Spannungsfeld zu den heidnischen Nachbarn. Die Landübernahme war nicht vollständig abgeschlossen. In den Randgebieten lebten die Heiden. Und damit war auch immer die Gefahr da für geistlichen Verfall und dass die Israeliter sich wieder Götzendienst zuwendet. Und in der Zeit befähigt Gott mehrmals Richter und Propheten als Befreier. Die hatten zum Teil besondere Gabe und Fähigkeiten. Das war in der Zeit zwischen 1400 bis 1050 vor Christus 14 Personen, die im Auftrag Gottes dafür sorgen, dass Israel wieder aus der Hand der Feinde befreit wird. Da gibt es Fälle wie Gideon, wo die Midianiter die Israeliter so lange ausrauben, bis sie in ihrer ausweglosen Situation zum Herrn schreien. Und immer wieder ist es so, dass Gott in seiner Liebe es nimmer länger unterlässt zu schweigen und sein verirrtes Volk wieder auf den richtigen Weg zurückbringt. Und so gab es dann den Fall, dass sich Israel ein weiteres Mal von Gott entfernt hatte und Gott es zugelassen hat, dass die Philister 40 Jahre Israel bedroht und ihnen schaden. Die Philister generell, sie gehören zu den erbittertsten Feinden von Israel. Und sie schaffen es später, in einer verheerenden Schlacht zur Zeit von Eli die Bundeslade zu rauben. Sie bauen große Städte wie Gaza, Askelon oder Gath. Und erst lange Zeit später, unter David, gelingt es mit Gottes Hilfe, die Philister vernichtend zu schlagen und Israel aus ihrem Joch zu befreien. Mehrere Generationen vor David bedrücken die Philister die Israeliten schwer. Im Kapitel 13, im Buch der Richter, da lesen wir von einer Frau und ihr Mann heißt Manoach. Er ist vom Geschlecht der Daniter. Sie wohnt in der Stadt Zorea. Das ist etwa 40 Kilometer westlich vom heutigen Jerusalem. Die Frau, sie kann keine Kinder bekommen. Von solchen Fällen wird ja in der Bibel öfter berichtet. Wir kennen Sarah und Mose, Rahel und Jakob, im Neuen Testament Elisabeth und Zacharias. Und sie alle verbindet, dass Gott sie mit einem Sohn beschenkt, der dann einen besonderen Auftrag von Gott hat. In Richter 13, Vers 3 bekommt die Frau aus Zorea eine ganz konkrete Botschaft. Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Der Engel erklärt der Frau in den folgenden Versen auch genauer, was es mit dem Sohn auf sich hat und was sie beachten muss. Es geht um ein besonderes Kind, für das Gott später eine besondere Aufgabe hat. Die Eltern sollen Folgendes beachten. Der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein, von Mutterleib an. Und damit gibt es drei Regeln. Erstens, Er darf kein Wein oder alkoholische Getränke zu sich nehmen. Er soll sich auch nicht die Haare schneiden. Kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und drittens, er soll sich nicht verunreinigen, indem er mit toten Menschen Umgang hat. Mit diesen Regeln war generell für jeden schnell ersichtlich, dass es sich bei solch einer Person um einen Nazireer handelt. Lange Haare waren nicht zu übersehen und bei jedem Fest, die Juden feierten mehrere Feste pro Jahr, da trank diese Person kein Alkohol. Gott legt es für die Nazireer so fest, denn diese äußeren Handlungen schaffen den Rahmen, dass sich der Nazireer in seiner inneren Haltung ganz auf Gott ausrichtet. An einer ganz anderen Stelle, zeitlich betrachtet später, sind wir immer noch in der Zeitepoche der Richter. Da wird uns in 1. Samuel gleich im Kapitel 1 von einer anderen Begebenheit berichtet. 1. Samuel 1, Vers 12. Der hohe Priester, er verrichtet Dienst im Tempel und er achtet auch ganz genau darauf, dass die Ordnungen und Vorschriften eingehalten werden. Und diese Frau, also die beachtet er jetzt schon eine ganze Weile. Und je länger sie beobachtet, desto sicherer wird er sich, dass da irgendwas nicht stimmt. Die hat doch Alkohol getrunken. Das ist zu viel für den Hohepriester. Eli heißt er. Er kann sich das nicht länger anschauen. Er geht zu der Frau hin. Er erfährt später, dass sie Hannah heißt. Und dann fährt er sie an. Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Der Eli muss wohl ganz außer sich gewesen sein. Eine betrunkene Frau im Tempel, sowas gibt's doch nicht. Aber der hohe Priester, er liegt mit seiner Einschätzung der Lage komplett daneben und Hannah erklärt es ihm dann in Vers 15 auch so: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt, Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Öffentliche Gebete wurden zu jener Zeit laut gesprochen. Hannah betet im Stillen und nur ihre Lippen bewegen sich. Deswegen kommt Eli zu der falschen Annahme. Zuvor weint Hannah, denn sie weiß nicht mehr weiter. Auch sie war eine Frau, die keine Kinder hatte. Zu jener Zeit eine schwierige Situation. Denn kinderreiche Familien galten als von Gott gesegnet und beschenkt. Ihr Mann Elkanah taucht diesbezüglich eher als passive Person auf. Er liebt seine Frau Hannah, aber so wirklich helfen kann er ihr nicht. Und was noch schlimmer ist, die zweite Frau von Elkanah, Peninna, die hat Kinder. Peninna denkt in der Situation gar nicht daran, nachsichtig zu sein. Nein, sie lässt keine Gelegenheit aus, Hannah zu verspotten und zu demütigen. In dieser schwierigen Lage macht Hannah das einzig Richtige. Sie sitzt nicht beim Opferfest passiv mit den anderen herum, sondern Hannah wird aktiv. Sie wendet sich an Gott. Hannah legt an diesem Tag ein Gelübde ab, Vers 11. Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. In diesem Gebet wird klar und deutlich, was Hannah wichtig war. Ihr ging es nicht um einen Sohn, der später mit immer größer werdenden Viehherden eine immer größer werdende Sippe führt. Hannah war die Sache Gottes wichtig. Und sie beginnt es damit, dass sie das Problem ihrer Kinderlosigkeit Gott anvertraut. Um die Wichtigkeit ihres Anliegens vor Gott zu unterstreichen, gibt Hannah ein Gelübde ab. Ein mutiger Schritt von ihr. Denn nach dem Gesetz des Mose konnte der Ehemann dieses Gelübde für ungültig erklären. Wie wäre Hannah dann dagestanden? Was wäre passiert, wenn ihr Ehemann Elkanah gesagt hätte, also Hannah, du hast ja nur einen Sohn. Und mit dem habe ich ganz andere Pläne, als ihn einfach wegzugeben. Der muss später bei uns zu Hause wichtige Aufgaben übernehmen und weiterführen. Damit noch nicht genug. Nach dem Gesetz Mose muss man zur Einlösung eines Gelübdes ein Jungstier, Mehl und Weingott darbringen. Elkanah hätte auch sagen können, wir bringen sowieso schon unsere jährlichen Opfertiere. Dann gibst du Hannah auch noch unseren einzigen Sohn weg und zum Schluss haben wir dafür auch noch zusätzliche Ausgaben für das Ganze. Hannah beginnt ihren Weg so, dass sie gleich von Anfang an richtig abbiegt. Sie begibt sich in den Tempel. Und was viel wichtiger ist, sie bringt ihr Anliegen vor Gott und sie bezeichnet sich in einer demütigen Haltung gegenüber Gott als seine Magd. Gott segnet ihren Weg. Als das jährliche Opferfest wieder naht und alle sich auf den Weg machen wollen, von Rama aus ins 22 Kilometer entfernte Silo zum Heiligtum, ein Fest, gutes Essen, Freunde treffen und so weiter, da macht Hannah von Anfang an klar, dass sie sich an ihr Versprechen halten will. Zuerst hatte der hohe Priester ihr versprochen, dass Gott die Bitte mit ihrem Kind erhören wird. Dann hatte sie tatsächlich das Kind zur Welt bekommen. Hannah gibt ihm den Namen Samuel. Und es ist ihr wichtig, dass die anderen alle wissen, dass dieses Baby ein von Gott erbetenes Kind ist. Als dann die ganzen Leute losziehen wollen nach Silo zum Heiligtum, da sagt Hannah zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkanah stimmt seiner Frau zu, 1. Samuel 1, 24, tue, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, möge Gott, der Herr, sein Wort erfüllen. Wir wissen an der Stelle nicht genau, auf welches Wort sich der Elkanah bezieht, aber es wird klar, dass auch er den eingeschlagenen Weg des Gehorsams von Hannah gegenüber Gott unterstützt. Hannah geht in diesem Jahr nicht mit auf das Opferfest. Sie nutzt die Zeit und kümmert sich um ihren Sohn Samuel. Der nächste Schritt war dann sicher kein ganz einfacher, denn Hannah nimmt das liebgewordene Kind, etwa zu der Zeit, wenn man die Kleinen heute in den Kindergarten nimmt, aber Hannah geht hinauf nach Silo. Der hohe Priester scheint sie gar nicht gleich zu erkennen. Jahre waren vergangen und die ersten Worte von Hannah klingen wie eine Vorstellung, Vers 26. Ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Gnaden gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Hannah erfüllt das gegebene Gelübde, sie bringt Opfergabe dar und fügt mehr dazu, als nach dem Gesetz von Mose notwendig gewesen wäre. Statt dem einen Jungstier bringt sie drei Jungstiere. Hannah ist bereit, den vom Herrn erbetenen Sohn Samuel wieder zu Gott zurückzubringen, zum Dienst im Tempel. Und nachdem sie das alles getan hat, hätte sie ja auch fragen können, was hat es jetzt mir gebracht? Sie jammert nicht, sie beklagt sich nicht, sie fragt auch nicht, warum bekommt der Eli jetzt einen Sohn? Hannah spricht ein Dankgebet. 1. Samuel ab Vers 1, Kapitel 2. Mein Herz freut sich im Herrn, ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist kein Fels außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Gott hat der Hannah einen Sohn geschenkt und indem Hannah bereit ist, Samuel schon in jungen Jahren für den Dienst beim Herrn freizugeben, schenkt Gott Hannah ein dankbares Herz und schenkt Hannah die Erkenntnis, dass sie die Dinge sehen kann, wie sie richtig und wichtig sind. Das ist noch nicht alles, denn letztendlich lässt Gott es sich nicht nehmen, Hannah für ihren Glauben, ihr Vertrauen und ihren Gehorsam letztendlich auch das zu geben, was sie sich gewünscht und worum sie gebetet hatte. Später bekommt Hannah noch 3 Söhne und 2 Töchter. Wir wissen, auf der anderen Seite gibt es aber auch Christen, oder wir haben es selber schon erlebt, dass wir jahrelang unsere Wünsche vor Gott bringen und beten und Gott die nicht so erfüllt. Ich habe jahrelang im Vertrieb gearbeitet für Maschinenbausteuerungen und da verkauft man aber alles, was man braucht, dass eine Maschine von alleine läuft. Und es war in Ordnung so, war, hat gepasst. Aber Gott hat diese Tür zugemacht. Und dagegen habe ich mich gewehrt. Das wollte ich nicht akzeptieren, das wollte ich nicht wahrhaben. Ich habe immer wieder versucht, diese Tür aufzustoßen und aufzureißen. Ich war wütend, ich war enttäuscht. Und parallel hat Gott aber an einer anderen Stelle eine Türe aufgemacht. Das war auch im Vertrieb, das waren andere Produkte. Und da habe ich mich nicht nur Woche, ich habe mich Monate dagegen gewehrt. Ich wollte es so nicht. Und da kann ich heute zu alledem nur eins sagen, dass ich heute eigentlich sehr zufrieden bin. Denn Gott hat mir geschenkt, dass ich jetzt schon wieder länger bei der gleichen Firma arbeiten kann. Und dass ich zwischenzeitlich sogar sagen kann, dass mir die Arbeit mehr Spaß macht wie früher in dem anderen Bereich. Und deswegen werden wir von anderen Christen hören oder selber erfahren, dass Gott unsere Gebete und Wünsche nicht zwangsläufig immer so erfüllt, wie wir uns das vorher schon alles ausgedacht haben. Aber trotzdem dürfen wir getrost unser Leben und unser Lebensweg Gott anvertrauen, weil wir wissen, dass Gott hat uns lieb und Gott steht über alle Dinge. Und wir sehen bei Hannah, sie war Gott dankbar, sie war zufrieden in dem Moment, wo sie Samuel weggegeben hat und eigentlich nichts hatte, so hatte sie doch alles. Denn Hannah hatte Gott auf ihrer Seite und er führt uns auch letztendlich so, dass wir zum Schluss die Beschenkten sind. Wenn wir wieder zurückgehen zu Manoach und seiner Frau, die in Soria gelebt haben, auch sie hatte das Versprechen, sogar direkt von einem Engel, dass Gott ihnen einen Sohn schenken wird. Wir lesen danach in Richter 13, Vers 19, da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speiseopfer, opferte es dem Herrn auf dem Felsen und Gott tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu, denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau das sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Das Wort von dem Engel, das trifft zu. Die Frau bringt einen Sohn zur Welt, sie nennt ihn Simson. Bei Simson und Samuel gibt es Parallelen, aber hauptsächlich doch sehr große Unterschiede. Samuel war in Form der Gelübde von Hannah schon vor der Geburt Gott versprochen. Der Engel verkündet es den Eltern von Simson, dass ihr Sohn auch ein Naziräer sein wird. Beide sind Gott geweiht und haben einen besonderen Auftrag. Beide sollen kein Alkohol trinken, beide sollen ihre Haare nicht schneiden. Beide waren Richter, zumindest in einem Teilgebiet von Israel. Aber ansonsten verlief das Leben doch sehr unterschiedlich. In Richter 13, Vers 24 steht, dass Simson schon, als er als Knabe heranwuchs, ein Gesegneter des Herrn war. Im Folgekapitel 14 stoßen wir dann unweigerlich auf Unterschiede zwischen Samuel und Simson, wobei sich bei Simson komplett die Frage stellt, welche Rolle und Priorität Gott in seinem Leben gespielt hat. Der junge Mann Simson ist immer wieder unterwegs. Er kommt auch in das Gebiet der Philister, in die Stadt Timnat. Diese war nicht wirklich weit weg von seiner Heimatstadt Soria, ungefähr 20 Kilometer entfernt. In Timnat sieht Simson eine der Töchter der Philister. Ihr Name wird nicht genannt. Im ersten Moment wissen wir wenig über sie. Hat sie Simson kennengelernt? Haben sie etwas zusammen unternommen? Der Simson, er kommt nach Hause zu seinem Vater und seiner Mutter und sagt: Ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Nehmt sie mir doch zur Frau. In 5. Mose 7, Vers 3 und 4 sagt Gott den Israeliten klar, wie sie sich gegenüber den ursprünglichen Bewohnern des Landes verhalten sollen. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Wir kennen ja auch das traurige Beispiel vom bekannten Königsehepaar Ahab und Isebel. Auch die Eltern von Simson sind dagegen, dass ihr Sohn eine Frau aus einem heidnischen Volk heiratet. Simson lässt sich aber nicht umstimmen. Er sagt zu seinem Vater: Nimm mir diese, sie ist recht in meinen Augen. Fast wäre alles dann ganz anders gekommen. Denn als Simson wieder auf den Weg nach Timnat ist, steht plötzlich ein junger, brüllender Löwe vor ihm. Unter normalen Umständen wäre das der letzte Tag Simsons gewesen. Aber an dieser Stelle und wie später immer wieder in entscheidenden Situationen kommt der Geist des Herrn über Simson. Gott gibt Simson übernatürliche Kraft, um mit ihm seine Ziele zu erreichen. Deswegen kann der junge Mann den Löwen auch besiegen. Als Simson mehrere Tage später sich nochmal das tote Raubtier anschaut, stellt er fest, dass sich ein Bienenschwarm darin eingenistet hat und der Honig daraus muss gut geschmeckt haben, denn er isst selber davon und auch seine Eltern bekommen von diesem Honig zu essen. Als es dann zur Hochzeit kommt, stellen die Philister Simson 30 junge Männer zur Seite. Er muss ja auch das Umfeld kennenlernen. Während der Hochzeit stellt Simson diesen jungen Männern ein Rätsel. Was bedeutet das? Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit ging aus vom Starken. Und um das Ganze etwas aufzuwerten, hatte man beschlossen, dass die Gewinnerseite von der Gegnerseite 30 Festgewänder und 30 Hemden erhält. Und das war doch dann doch unterm Strich schon ein Einsatz, vor den konnte man schon mal einen Abend grübeln. Aber die jungen Männer, sie kommen da nicht drauf. Sie kommen nicht auf die Lösung und für sie ist klar, sie sind in der Überzahl und sie lassen sich von diesem Fremden aus dem unterdrückten Land doch nicht in der Öffentlichkeit zum Narren halten. Und deswegen bekommt die junge Braut eine fürchterliche Drohung. Sie muss Simson dazu bringen, dass er vor Ablauf der Frist des Rätsels Lösung mitteilt. Wenn nicht, wird sie und das ganze Haus ihres Vaters mit Feuer verbrannt. Um ihre ungerechte Vorgehensweise zu rechtfertigen, sagen sie zur Braut: Ihr habt uns ja nur eingeladen, um uns mit diesem Rätsel arm zu machen. Für die Braut müssen die 7 Tage wohl mitunter die unangenehmsten überhaupt gewesen sein, denn sie weint jeden Tag und sie bedrängt Simson, die Lösung zu verraten. Aber der denkt nicht daran. Selbst seine Eltern kennen die Lösung nicht. Am letzten Tag geht es für die Braut um alles oder nichts. Irgendwie schafft sie es dann doch, Simson das Geheimnis zu entlocken. Noch bevor die Sonne untergeht, stehen die 30 Männer vor Simson und präsentieren ihm die Lösung des Rätsels. Die Süßigkeit ist der Honig und der starke Fresser ist der Löwe. Die Hochzeit endet katastrophal. Simson geht in die 37 Kilometer entfernte Philisterstadt Askalon, tötet 30 Männer, nimmt ihre Kleider und gibt sie denen, die sich die Lösung des Rätsels erschwindelt haben. Simson bleibt nicht bei seiner Ehefrau, er geht zurück in seine Heimat und dem heidnischen Schwiegervater scheint das nur mehr als recht zu sein, denn er verheiratet schnell seine Tochter mit einem anderen. Simsons Leben ist geprägt von der Auseinandersetzung mit dem heidnischen Volk. Als Simson zur Welt kam, herrschten sie über Israel, die Philister. Schon der Engel des Herrn verkündet den Eltern, dass Simson mit Gottes Hilfe anfangen wird, die Israeliten aus den Händen der Philister zu befreien. Simson hat angefangen und es durchzog sein ganzes Leben. Zur Zeit der Weizenernte beschließt Simson, wieder nach seiner Ehefrau zu sehen. Zu der Zeit waren Blumen wohl noch nicht üblich, denn Simson bringt zum Zeichen seines guten Willens ein Ziegenböcklein mit. Gott hatte aber einen anderen Weg vorgesehen, denn er selber hatte es so gelenkt, damit es für Simson einen triftigen Grund gab, gegen die Philister zu kämpfen. Simson wird wütend, als er erfährt, dass seine Frau zwischenzeitlich mit einem anderen verheiratet ist, und Simson will nicht die jüngere Schwester, er wollte sich mit seiner Ehefrau wieder versöhnen. Für Simson ist der Fall klar. Nun bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern Übles antue. Er bindet 300 Füchse, brennende Fackeln an ihre Schwänze, und die rennen durch die abzuerntenden Weizenfeldern und Olivengärten um ihr Leben. Somit steht die Ernte der Philister in Flammen und Simson fügt ihnen erheblichen Schaden zu. Simson kämpft mehrmals gegen eine große Überzahl Philister und siegt mit Gottes Hilfe. Einmal tötet er in einem Kampf mit einer Eselskinnbarke, also einem einfachen Knochen, über 1000 bewaffnete Soldaten der Philister. Ein anderes Mal ist er in einer der größten Städte der Philister in Gaza, und als man die Tore der Stadt verschließt, um Simson einzufangen, da reißt er das Stadttor mitsamt der Verankerung heraus, er nimmt es einfach mit. Er startet in Gaza, nicht weit weg vom Mittelmeer, er trägt es durchs komplette Philisterland, niemand stellt sich ihm in den Weg, er trägt es durch das Gebiet von Juda hinauf in die Berge bei Hebron auf über 1000 Meter Meereshöhe. Simson ist ein von Gott eingesetzter Richter in Israel, der in dem Land mit Gottes Hilfe 20 Jahre lang für Stabilität und Sicherheit sorgt. Simsons Frauenliebe wird ihm zum Verhängnis. Letztendlich ist es Delila, eine Philisterin, die für Unsummen an Geld den Fürsten des Landes verrät, dass Simsons Kraft weicht, wenn man seine Haare schneidet. Simson, der Nasiräer und für Gott Geweihte, hatte sich durch sein beständiges, sündiges Handeln von Gott weit entfernt, dass er letztendlich ohne Haare und ohne Kraft im Gefängnis der Philister landet. Gegen so einen wollen sie nicht nochmal kämpfen. Deswegen stechen sie ihm die Augen aus, damit es endgültig vorbei ist mit diesem Simson. In dessen dunkelster Stunde seines Lebens veranstalten die Philister ein Freudenfest zu Ehren ihres Götzen Dagon. Ein lebloses Gebilde, das am Kopf aussieht wie ein Fisch, den Körper eines Menschen darstellt. Die Philisterfürsten konnten es Jahrzehnte nicht erklären, was der eine Mann die ganze Zeit mit ihren Soldaten angestellt hat. Aber jetzt scheinen sie sich sicher zu sein, das tote Stück etwas, das sie Dagon nennen, soll ihnen den Sieg über diesen Simson geschenkt haben. Und jetzt bei diesem Riesenfest sollen alle ihn sehen, diesen Blinden, der nicht mal allein durch einen Gang laufen kann. Ein kleiner Junge muss ihn führen. In dem Riesenbau ist alles versammelt, was Rang und Name hat bei den Philistern. Allein auf den Dächern sind in dem großen Gebäude 3000 Männer und Frauen versammelt. Ich habe im Buch der Richter nur eine einzige Stelle gefunden, an der Simson bußfertig und vertrauensvoll zu Gott ruft. Und die einzige Stelle, die ist genau da, wo Simson hilflos und blind vor diesen spottenden Massen der Philister steht. Er ruft: Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich, o Gott, nur dieses eine Mal noch. Und dann umfasst Simson die Mittelsäulen, die dem Haus den Halt gaben. Er stürzt sie mit Gottes Hilfe um. Das gesamte Gebäude fällt zusammen, sodass Simson an diesem einen Tag den Philistern mehr Schaden zugefügt hat als in seinem ganzen Leben zuvor. Simson in der großen Stadt Gaza, das ist in Richter 16, die ersten Verse. Das ist doch die Vorlage für jeden Action-Thriller. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Alle Institutionen sind in Alarmbereitschaft. Simson verbringt den Abend mit einer Frau. Mitten in der Nacht haut er ab, keiner kann ihn aufhalten. Doch Simson hat sich selber ins Gefängnis katapultiert, weil ihn sein sündiges Handeln eben dorthin brachte. Gerade deswegen ist es umso erstaunlicher, dass Simson im Hebräerbrief Kapitel 11, 32 unter den treuen Glaubenshelden aufgeführt wird. Das Tragische ist, dass sein Schlüsselerlebnis des Glaubens an dem Tag stattfindet, an dem er stirbt. Davor hat sich Simson nichts in den Weg gestellt. Kein junger Löwe, kein verschlossenes Stadttor. Wenn Simson in einem Raum die Ärmel hochgekrempelt hat, dann war Ruhe im Saal. Wenn Simson ein Rätsel gestellt hat, dann gab es keinen legalen Weg, das Rätsel zu lösen. Aber hat Simson wirklich in der Tiefe begriffen, wie stark er von Gott abhängig ist? Er hat es auf jeden Fall gewusst, als er blind am Ende seines Lebens in dem großen Saal stand und nur Gelächter hörte, aber nicht mal die Säulen vor sich sah, die er aus eigener Kraft hätte eh nicht umwerfen können. Da hat er erkannt, dass er Gott braucht und dass er auf ihn vertrauen muss. Nur schade, dass an dieser Stelle auch klar sichtbar wird, dass aus der Sünde nichts Gutes entstehen kann und dass sie letztendlich zum Tod führt. Hätte man Hannah überhaupt wahrgenommen, wenn sie neben einem Simson gestanden wäre? Und doch, der Glaube und Gehorsam von Hannah war nicht zu übersehen. Hannah hatte ihr Herz vor Gott ausgeschüttet und ihn rechtzeitig um Hilfe gebeten. Hannah war sich nicht dafür zu schade, für ein kleines Baby zu sorgen, für Samuel, der später zum Segen für ein ganzes Volk wird. Und Hannah nahm ihr Versprechen ernst, Samuel Gott zu weihen. Sie stellte ihn in den Dienst des Herrn. Hannah nahm Gottes Gesetz ernst. Zur Erfüllung ihres Gelübdes opfert sie die geforderte Menge und gibt großzügig dazu. Sie gab dankbar, ohne zu fordern, und Gott segnet sie. Simson, Nasiräer, Richter und Einzelkämpfer. Samuel, Nasiräer, Richter und Gottes Prophet. Hannah, eine gehorsame Beterin und die Mutter von Samuel. Sie alle stehen in der Bibel, weil jede Geschichte zeigt, dass es nur einen gibt, dem man sich bedingungslos anvertrauen kann, ohne selbst enttäuscht zu werden. Vor ein paar Tagen hat der Chef vom Robert-Koch-Institut, Herr Wieler, gesagt: Wir haben alle Instrumente in der Hand, um Corona wirkungsvoll bekämpfen zu können. Haben wir das? Aber heute Morgen möchte ich nicht darüber nachdenken, welche Maßnahmen zu Corona richtig und wichtig sind, sondern noch eine andere Frage stellen. Wem vertrauen wir uns so an? Dem Busfahrer? Dem Bergführer beim Klettern? Dem Doktor? Dem Politiker? Oder haben und praktizieren wir es wirklich, dass wir es wissen und vertrauen, dass höher priorisiert Gott wirklich über allen Dingen steht und alles zum Guten wenden kann? Die Bundestagswahlen sind ja jetzt schon wieder eine ganze Weile vorbei. Und in den Diskussionen gab es und Gespräche gab es ja so einiges, was die Politiker so alles falsch machen, dass man eh keine Partei wählen kann. Politik ist ja eh gern so ein Thema, wo man nehmen kann, wenn man darüber redet, was andere alles falsch machen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an eine Diskussion. Haben wir anhand biblischer Prinzipien selber geprüft, welche Partei oder welchen Kandidat wir wählen oder nicht? Können oder könnten wir einem Kollegen erklären, welche biblischen Prinzipien für uns da wichtig sind? Wenn wir es nicht können, Gott kann es. Auch sowas können wir Gott anvertrauen. Heute stand in der Zeitung, dass angefangen wird, die ersten Christbäume aufzustellen. Ist ja sicherlich noch recht früh. Aber es wird ja auch fleißig darüber nachgedacht, ob und wie die Weihnachtsmärkte stattfinden. Gott sagt uns, wir sollen Licht sein und leuchten. Und er hilft uns dabei, es zu tun. Zur Orientierung haben wir seine frohen Botschaften.